kennst das sicher. Wenn wir so an Flüsse denken, dann haben wir ja oft dieses total romantische Bild im Kopf.
Mhm.
So ein sanftes Plätschern am Sonntagnachmittag, man geht am Ufer spazieren.
Vielleicht ein paar Enten füttern, genau.
Richtig, das wirkt total beruhigend, völlig kontrolliert halt. Aber was passiert eigentlich, wenn man sich entscheidet, sein ganzes Leben, die lokale Wirtschaft und sogar die Architektur von so einem Ort exakt um ein Gewässer herumzubauen und dieser Fluss dann plötzlich beschließt, dass er absolut keine Lust mehr auf sanft hat?
Oh ja, wenn er anfängt, Straßen zu verschlingen und massive Brücken einfach wie Streichhölzer zu zerbrechen.
Exakt. Und genau das ist unser Thema heute in dieser Tiefenanalyse. Wir tauchen nämlich in ein ganz spezielles historisches Dokument ein, das genau diese wilde Dynamik seziert.
Mhm.
Es geht um die Blüderhäuser Geschichtsblättern und zwar die Ausgabe Nummer 5 aus dem Januar 1992. Der Titel lautet, Rinnsal und reißender Strom, die Rems in Blüderhausen.
Und dieses Dokument ist wirklich faszinierend, weil es ist nicht einfach nur so eine langweilige Chronik von Hochwassern.
Nee, absolut nicht.
Es ist vielmehr fast schon das Psychogramm einer ganzen Gemeinde. Eine Gemeinde, die über Jahrhunderte hinweg so eine ziemlich toxische, aber eben auch absolut überlebenswichtige Beziehung zu einer Naturgewalt führt.
Mhm.
Aber um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns erstmal angucken, mit was für einem geologischen Konstrukt wir es hier eigentlich zu tun haben.
Okay, also wir gehen ganz weit zurück.
Genau, und das fängt weit, weit vor den allerersten menschlichen Siedlungen an. Also wir sprechen hier von einem extrem langsamen Gewaltakt der Natur, der wirklich Jahrmillionen gedauert hat.
Warte mal, bevor wir jetzt zu den weggerissenen Brücken und so kommen, lass uns das mal kurz aufdröseln. Was genau meinst du mit geologischem Gewalttakt? Ich meine, ein Fluss fließt doch eigentlich nur talabwärts, oder nicht?
Naja, normalerweise ja. Aber die Rems, also die hat ihr Tal nicht einfach nur so gefunden, die hat sich das buchstäblich und brutal aus dem Gestein gefräst.
Krass.
Ja, wir befinden uns dort nämlich in einer sogenannten Keuperlandschaft. Und Keupergestein, das sind im Wesentlichen abgelagerte Schichten aus Ton, Mergel und Sandstein.
Also eher weich, oder?
Exakt. Im Vergleich zu Granit oder so ist das geologisch gesehen extrem weiches Material. Und wenn da jetzt Wasser über Jahrmillionen drüber fließt, dann wirkt das ist nicht einfach nur nass. Das wirkt eher wie flüssiges Schmirgelpapier.
Ah, okay.
Die Rems und diese ganzen kleinen Waldbäche haben sich auf diese Weise, also über unendlich lange Zeit, in ein rund 250 Meter tiefes Tal eingegraben.
250 Meter? Wow. Also ein im Grunde doch recht winziger Fluss wie die Rems hat so einen riesigen Canyon in die Landschaft gefräst, nur weil das Gestein da so weich ist?
Ganz genau. Weil das Wasser halt permanent Sedimente, Sand und Geröll mit sich führt, die den Boden immer weiter aufkratzen.
Wie so ein Schleifgerät.
Richtig. Es gibt da auch eine Quelle. Schon 1845 schrieb da ein Finanzrat Moser vom Königlichen Topographischen Büro in Stuttgart ziemlich treffend darüber. Er sagte, dass dieser Fluss das Gemeindegebiet fortwährend durchschneidet.
Mhm.
Die Landschaft da ist buchstäblich ein Produkt der Wasererosion. Und genau in diese geologische, ja, nennen wir es mal Waschmaschine, liefen dann irgendwann so um 400 vor Christus die ersten Menschen.
Ah, die Kelten, richtig. Die kamen damals, glaube ich, über den Rhein da in der Gegend.
Genau, die durchstreiften die Wälder, befestigten da unter anderem den Kappelberg bei Fellbach. Und die stießen bei ihren Jagdzügen eben auch auf diese Wasserader da unten im Tal. Das Interessante ist jetzt aber, wie sie diesen Fluss genannt haben. Sie gaben ihm den Namen Rems.
Und ist das einfach nur so ein keltischer Klang oder hat das eine Bedeutung? Ich nehme mal an, die haben sich was dabei gedacht, als sie vor diesem Tal standen, oder?
Da haben sie sich definitiv was bei gedacht. Das hat eine sehr präzise Bedeutung. Übersetzt aus dem Keltischen heißt Rems nämlich so viel wie geröllreiches Gewetter.
Ach, Wahnsinn!
Ja. Die Kelten haben also sofort diesen Kernmechanismus des Flusses erkannt. Das war halt kein stilles, klares Bächlein, sondern wirklich eine trübe, schiebende Masse, die transportierte permanent Steine und Schotter den Berg runter. Der Name war also quasi eine Warnung und eine Zustandsbeschreibung in einem.
Eine Warnung, die Leute in Blüderhausen dann aber offensichtlich komplett ignoriert haben.
Absolut.
Also wenn ich mir diese Quellen aus dem Geschichtsblatt hier ansehe, da fällt mir ein Detail direkt auf. Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Fast alle anderen Siedlungen in dieser Region, also talaufwärts und talabwärts, Die wurden historisch gesehen sicherheitshalber immer ein Stück erhöht am Hang gebaut.
Mhm. Was ja auch logisch ist.
Ja, eben. Wenn ich weiß, da unten wütet diese geologische Schmirgelmaschine, die ständig über die Ufer tritt, dann gehe ich doch ein Stück den Berg hoch.
Ja.
Aber Plüderhausen eben nicht. Die haben ihr Dorf direkt beidseitig des Flusses, also ganz unten in diese flache Talebene reingebaut. Das ist doch, als würde man sein Zelt mitten auf der Autobahn aufschlagen. Warum geht man denn sehenden Auges so ein massives Risiko ein?
Naja, weil sie im Grunde in einer geografischen Falle saßen. Man muss sich die Topografie des Remstals dort mal ganz genau ansehen.
Okay.
Stell dir mal vor, wie die Bevölkerung im eh schon besiedelten unteren Remstal langsam immer weiter wuchs. Die brauchten ja zwingend neuen Lebensraum und vor allem, das war das Wichtigste, neues Ackerland.
Also zogen sie flussaufwärts.
Genau. Das Problem direkt bei Plüderhausen ist aber diese extreme Enge des Tals. Das weitet sich eigentlich erst viel weiter unten, bei Urbach, so richtig merklich auf.
Das heißt, die Hänge waren da einfach zu steil zum Bauen oder für die Landwirtschaft?
Beides, genau. Bei einer stetig wachsenden Bevölkerung gab es schlichtweg keine Alternative zu diesem schmalen Talboden. Die Auen mussten da massiv gerodet werden, um überhaupt Böden für Getreide und Wiesen für Heu freizulegen.
Jeder Quadratmeter zählte.
Jeder flache Quadratmeter wurde gebraucht. Das Vieh haben sie dann in die Wälder am steilen Hang getrieben. Und die Obstgärten pflanzte man ganz dicht an die Häuser im Tal, für kurze Wege. Also der unbarmherzige Zwang der Demografie diktierte eigentlich diese riskante Bauweise direkt am Wasser. Die zogen da nicht hin, weil es so romantisch war.
Sondern weil der Magen knurrte und schlicht kein Platz da war.
Exakt.
Also eigentlich ein ständiger Tanz auf der Rasierklinge. Aber, und das ist wichtig, die Quelle spricht ja auch von einem Segen. Es muss ja irgendwelche massiven Vorteile gehabt haben, direkt in der Schusslinie von diesem Fluss zu wohnen. Sonst wären die doch bei der allerersten großen Flut direkt wieder abgehauen.
Der riesige Vorteil lag in der Physik des Talbodens selbst. Wir haben ja vorhin über dieses viele Geröll und den Sand gesprochen, ne?
Ja.
Dieser extrem durchlässige Sand- und kiesgründige Boden rund um die Rems, der funktionierte im Grunde wie ein gigantischer Schwamm.
Ah, okay.
Durch den Kapillareffekt zog die Feuchtigkeit aus dem Fluss permanent von unten hoch in die angrenzenden Felder. Das bedeutete für die Bauern, dass ihre Wiesen und Äcker selbst in den extremsten sommerlichen Dürreperioden immer noch ausreichend bewässert wurden.
Während die Nachbardörfer auf den trockenen Hügeln wahrscheinlich massive Ernteausfälle hatten.
Genau das.
Das ist natürlich ein unglaublicher Standortvorteil für so eine Agrargesellschaft.
Absolut. Und es geht ja noch weiter. So regelmäßige moderate Überschwemmungen brachten auch extrem fruchtbaren Schlamm aus den Bergen mit sich.
Naturdünger.
Richtig. Wenn das Wasser abfloss, blieb eine feine Schicht Dünger auf den Feldern. Und dann war da natürlich die Wasserkraft. Man leitete das Wasser in Mühlbecher ab, um das Getreide zu mahlen. Das war halt absoluter Hightech für die damalige Zeit.
Und sie haben den Fluss ja auch noch als kostenloses Transportunternehmen genutzt. Hier im Geschichtsblatt ist nämlich dieses herrlich trockene Detail, das mich wirklich sehr zum Lachen gebracht hat, der Holztransport.
Oh ja.
Man nutzte die Rems und die Zuflüsse, um Brennholz zu transportieren. Auf dem Walkersbach bauten sie sogar einen sogenannten Flusssee. Da wurde das Scheiterholz einfach reingeworfen und dann schwamm es auf der Rems fröhlich bis nach Waiblingen. Aber das funktionierte wohl nicht so richtig, oder?
Naja, physikalisch funktionierte es hervorragend. Das Problem war nur der Faktor Mensch.
Ach was?
Ja. Die Aufzeichnungen besagen nämlich, dass Mitte des 19. Jahrhunderts dieser Wassertransport dann völlig entnervt aufgegeben wurde. Und zwar zugunsten des viel teureren Straßentransports. Und warum?
Sag's mir.
Das Holz wurde auf dem Wasserweg von den Einheimischen am Ufer schlichtweg permanent weggestohlen.
Ich stell mir das so bildlich vor, du stehst abends als Bauer an der Rems, hast deine Mistgabel in der Hand und dein Wintervorrat an Brennholz schwimmt dir als quasi kostenloser Lieferservice direkt am Küchenfenster vorbei. Natürlich fischst du dir da was raus.
Das zeigt halt den totalen Pragmatismus der Leute, absolut. Aber, und das ist eben der Punkt, dieses Arrangement mit der Natur hatte auch einen brutalen Preis.
Mhm.
Und damit kommen wir zur Kehrseite, zum Fluch der Rems. Die Mechanismen, die hier am Werk waren, die gingen weit über ein bisschen Hochwasser im Keller hinaus.
Genau das wollte ich dich fragen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das einfach wie ein überlaufendes Waschbecken, wo das Wasser langsam immer höher steigt? Oder passiert da physikalisch wirklich etwas ganz anderes?
Es ist viel gewalttätiger. Stell dir mal vor, der Fluss ist kein Rohr, durch das gemütlich das Wasser fließt, sondern eher eher wie eine Peiche. Wenn die Rems durch eine massive Schneeschmelze und lange haltende Regenfälle anschwoll, dann stieg eben nicht einfach nur der Pegel, die Strömungsgeschwindigkeit verzehnfachte sich.
Wow.
Ein solches Wasser entwickelt immense Scherkräfte. Das reißt nicht einfach nur Pfützen in die Felder, das schält die oberste Erdschicht komplett ab und spült die wertvolle Ackerkrume kilometerweit weg. Der Fluss grub sich dabei quasi ständig ein komplett neues Bett.
Das ist so ein bisschen wie ein Gartenschlauch, der unter vollem Druck steht und den man einfach loslässt, oder? Der peitscht dann wild durch den Garten und gräbt überall da Gräben in den Rasen, wo der harte Wasserstrahl gerade zufällig hintrifft.
Das ist eine sehr treffende Analogie. Und das Schlimmste war dann noch der sogenannte Eisgang im Winter oder im Vorfrühling.
Okay, was passiert da?
Wenn der Fluss zugefroren war und plötzliches Tauwetter einsetzte, brachen riesige Eisschollen ab. Diese schwammen flussabwärts und verkeilten sich dann an engen Stellen oder an Bäumen.
Wie ein natürlicher Staudamm.
Genau. Und das Wasser dahinter staute sich massiv auf, der Druck stieg ins Unermessliche, bis dieser Eisdamm irgendwann mit einem gewaltigen Knall barste. Und dann raste da eine Flutwelle, gespickt mit tonnenschweren, scharfkantigen Eisblöcken, die wirkten wie Bulldozer, einfach durch das Tal und rasierte alles ab, was im Weg stand.
Wahnsinn. Und das zerriss dann natürlich die Infrastruktur der Gemeinde völlig. Ein Detail im Text illustriert das extrem gut, finde ich. Die Stege, die die Ortsteile miteinander verbanden, die waren bei so einem Hochwasser ständig weg.
Mhm.
Das bedeutete, der südliche Ortsteil war dann manchmal komplett vom Rest der Welt isoliert. Und das hatte ganz direkte, fast schon absurde Folgen für das soziale Leben im Dorf. Taufen, Hochzeiten, sogar Beerdigungen mussten schlichtweg auf Eis gelegt werden. Wenn der Fluss sagte, du heiratest heute nicht, ja, dann hast du eben nicht geheiratet.
So war das.
Die Natur hat hier komplett den Terminkalender der Kirche diktiert.
Die Menschen waren dieser Dynamik wirklich vollkommen ausgeliefert. Die hatten ja noch keinen Stahlbeton, um sich dauerhaft irgendwie über diese Naturgewalten zu erheben.
Aber, und das finde ich den vielleicht spannendsten Aspekt in diesen ganzen Geschichtsblättern, es gab Leute, die aus genau dieser Gefahr, aus dieser rohen Naturgewalt, ein extrem lukratives Geschäftsmodell gemacht haben. Das Geschäftsmodell Naturkatastrophe. Wir reden hier vom Wirt des Gasthauses zum Guldinen Löwen.
Ah ja, ein brillanter Geschäftsmann. Wir befinden uns hier ja in einer Epoche vor den großen stabilen Brücken. Wenn man da die Rems überqueren wollte, musste man durch eine sogenannte Furt fahren. Das ist eine natürliche seichte Stelle im Flussbett.
Okay.
Und der absolute Hauptknotenpunkt für diesen überregionalen Verkehr, der lag am Remssteg. Und zwar direkt bei der Posthalterei, also dem Gasthaus zum Guldinen Löwen.
Warte, lass mich das mal ganz logisch durchdenken. Wir haben da also schwere Weinwagen aus Schormdorf, die tonnenweise Fässer transportieren. Wir haben schwere Salztransporte aus Bayern und die müssen alle durch ein matschiges, weiches Flussbett fahren.
Ja.
Das ist doch logistisch ein absoluter Albtraum. Wenn so ein extrem schwerer Planwagen in die aufgeweichte Furt reinfährt, sacken die schmalen Holzräder doch sofort wahnsinnig tief in diesen Keuperschlamm ein.
Völlig richtig. Und die Pferde schaffen es dann natürlich aus eigener Kraft nicht mehr, den Wagen die steile, schlammige Böschung auf der anderen Seite hochzuziehen. Und genau dann schlug die große Stunde des Wirts.
Ich ahne es schon.
Er bot sogenannten Vorspann an. Er spannte einfach seine eigenen, völlig ausgeruhten Kaltblüter zusätzlich vor die steckengebliebenen Wagen dieser Kaufleute und zog sie mit roher Muskelkraft aus dem Schlamm.
Natürlich gegen ein ordentliches Entgelt, nehme ich mal an. Aber warum haben die Kaufleute das eigentlich mitgemacht? Warum sind die nicht einfach außen herum gefahren oder haben sich geweigert zu zahlen? Das klingt ja fast nach einem Erpressungsmodell, das von der Geologie auch noch gesponsert wird.
Die hatten halt überhaupt keine andere Wahl. Es gab ja keine asphaltierten Umgehungsstraßen damals. Entweder du fährst durch die Furt in Plüderhausen oder du stehst mit deiner Ware still.
Krass.
Und es wurde ja noch viel lukrativer für den Wirt. Wenn das Hochwasser zu stark war und die Furt für Tage absolut unpassierbar wurde, steckten die Fuhrleute da komplett fest. Die konnten nicht vorwärts und nicht rückwärts.
Und wo gehen sie hin?
Sich tagelang dort einzuquartieren. Die mussten essen, die tranken literweise Bier, mieteten Betten und ihre Pferde brauchten in den Ställen ja auch Futter. Das Hochwasser spülte die Kunden förmlich direkt in die Kassen des Wirts.
Das ist wirklich ein in sich geschlossenes, fast schon perfides Wirtschaftssystem. Und dann, das steht ja auch drin, siedeln sich drumherum direkt noch Schmiede und Wagner an.
Oh ja.
Ein Wagner ist ja ein Stellmacher, also jemand, der Räder baut. Wenn ich jetzt in einer steinigen Furt feststecke und mit extremer Gewalt von 4 Pferden da herausgezerrt werde, bricht mir doch höchstwahrscheinlich die Achse oder mein Holzrad splittert.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Und zack, steht der Schmied bereit und kassiert die nächste Rechnung. Die Unberechenbarkeit des Flusses war also ein echter lokaler Wirtschaftsmotor.
Für die Plöderhäuser war es ein Segen. Definitiv. Aber wenn wir das mal aus der Perspektive der überregionalen Wirtschaft betrachten, wird natürlich schnell klar, dass das nicht ewig so weitergehen konnte.
Mhm.
Ich meine, wie lange kann ein Staat denn tolerieren, dass einer seiner wichtigsten Handelswege, der Transport von Salz und Wein, ständig durch ein bisschen Schlamm und die Preisdiktatur von einem örtlichen Wirt lahmgelegt wird?
Wahrscheinlich gar nicht. Irgendwann muss doch da der Herzog oder wer auch immer damals das Sagen hatte eingegriffen haben, um diesen Flaschenhals endlich mal zu sprengen, oder?
Das geschah dann auch. Nach 1750 griff die Obrigkeit in Form von Herzog Karl Eugen hart durch. Er ordnete an, dass die Gemeinden Plüderhausen, Waldhausen, Weidmaß und Urbach auf ihre eigenen Kosten eine komplett neue Landstraße erbauen mussten.
Oha, auf eigene Kosten?
Und zwar auf der rechten, also der trockeneren Remsseite. Das offizielle Ziel war, und ich zitiere hier aus den Quellen, damit künftig die gefährlichen und beschwerlichen Remsfurten in Wegfall kommen können.
Der Staat überlistet also den Fluss, indem er ihm schlichtweg ausweicht. Clevere Lösung?
Für den überregionalen Verkehr schon.
Aber das löste ja nicht das Problem der Plüderhäuser selbst, oder? Die mussten ja schließlich immer noch auf ihre eigenen Äcker auf der anderen Seite kommen, ohne jedes Mal die Räder zu schrotten.
Ganz genau. Und deswegen begann dann die Epoche der Brückenbauer. Ein echter Meilenstein war dabei das Revolutionsjahr 1848.
Okay, was haben die da gebaut?
In diesem Jahr baute die Gemeinde die erste befahrbare mittlere Brücke aus massivem Holz. Finanziert wurde das interessanterweise nicht vom Staat, sondern von der örtlichen Stiftungspflege. Also im Prinzip aus kirchlichen Mitteln, für rund 1000 Gulden.
Und das Holz?
Das Bauholz schlugen sie ganz pragmatisch direkt im gemeindeeigenen Margaretenwald.
Also dachte man, man hätte die Natur jetzt endlich technisch im Griff. Ein paar dicke Stämme drüber und das Problem ist gelöst.
Dachte man.
Ja, aber wenn wir uns mal den absoluten Höhepunkt dieser Chronik anschauen, den 4. August 1910, da sehen wir eigentlich, wie lachhaft unsere menschlichen Bemühungen gegen die pure Physik des Wassers eigentlich so sind. Was genau ist in dieser Sommernacht passiert?
Es war wirklich ein Ereignis, das als Rabenschweizer Tag in die Gemeindegeschichte einging. Nach extremen, sintflutartigen Regenfällen im Einzugsgebiet der Rems wälzte sich eine gigantische Flutwelle direkt auf Plüderhausen zu.
Puh!
Wir können die Panik dieser Nacht am allerbesten durch ein spezielles Dokument greifen. Ein Telegramm, das der damalige Schultheiß Bay an das übergeordnete Oberamt in Welzheim schickte. Er funkte es um exakt 2.30 Uhr nachts ab.
2.30 Uhr morgens. In einer Zeit vor Handys oder Flutlichtstrahlern. Du stehst da im stockfinsteren Dorf, hörst nur dieses ohrenbetäubende Brüllen des Wassers, das draußen Gestein und Holz zermalmt und gehst im Nachthemd ans Telegrafengerät. Der Text, der muss doch völlig panisch gewesen sein.
Er war vor allem extrem kurz, was die Dramatik ja nur unterstreicht. Er schrieb, seit 2:30 Uhr Hochwasser, Brücken umgerissen.
Wahnsinn.
Die physikalische Wucht in dieser Nacht war unfassbar. Die Wassermassen drückten nicht nur gegen die Brücken, die führten ganze mitgerissene Baumstämme wie Rammböcke mit sich. Die Strömung unterspülte die Fundamente, fraß tiefe Löcher, sogenannte Kolks, in den Boden, bis die Stützen irgendwann einfach den Halt verloren.
Und dann riss alles ab?
Ja. Die massiven Fußgängerstege wurden komplett pulverisiert, die große Adlerbrücke riss zur Hälfte einfach ab und verschwand komplett in der Dunkelheit. Die mittlere Brücke, also die von 1848, war völlig ruiniert. Wer damals auf der kleinen Insel zwischen dem Mühlbach und der Rems wohnte, der war tagelang isoliert und wirklich in akuter Lebensgefahr.
Und nachdem das Wasser endlich weg war, standen sie dann vor den Trümmern. Und hier zeigt sich eine Eigenschaft, die ich an dieser ganzen Geschichte echt genial finde. Die Gemeinde muss ja jetzt schnell neue Brücken bauen. Man würde annehmen, sie rufen beim König um Hilfe oder verschulden sich auf Jahrzehnte für so einen monumentalen Neubau.
Ja, würde man denken.
Aber was machen sie stattdessen? Sie nutzen quasi einen Gebrauchtwagentrick für Infrastruktur.
Genau.
Die Geschichtsblätter erwähnen das so beiläufig. Die Gemeinde hatte schon vor dem Hochwasser bei einer Flusskorrektur der Mur im Nachbarort Openweiler Wind davon bekommen, dass dort eine Brücke überflüssig wurde. Und nach der Katastrophe kauften sie diese ausgemusterte Brücke kurzerhand aus zweiter Hand für schlappe 750 Mark und bauten sie bei sich als Gänsevasensteg einfach wieder auf. Das ist schwäbische Sparsamkeit auf dem absoluten Peak-Level, oder?
Es ist purer Überlebenspragmatismus. Die hatten schlichtweg nicht die Mittel für irgendwelche großen Eitelkeiten. Die Infrastruktur musste ja am nächsten Tag widerstehen.
Aber selbst dieser Pragmatismus und später dann die moderne Ingenieurskunst aus Beton und Stahl, die konnten den Fluss ja nie wirklich zähmen. Wer nämlich glaubt, dass die Geschichte der Zerstörung hier mit dem Jahr 1910 endet, der irrt sich gewaltig. Die Rems testet unsere menschliche Arroganz bis in unsere unmittelbare Gegenwart.
Absolut. Die Physik ändert sich halt nicht, egal wie viel Zement wir da gießen. 1953 zum Beispiel, da baute man gerade eine neue Brücke. Ende Juni kamen derart massive Regenfälle, dass die Rems diesen tonnenschweren Betonrohbau beinahe komplett aus der Verankerung gerissen hätte.
Unglaublich.
Und 1956, also nur 3 Jahre später, kombinierte die Natur lange haltenden Regen mit einer plötzlichen Schneeschmelze. Die Strömung riss neben einer Böschung buchstäblich einen kompletten Acker mitsamt der Erde in die Tiefe.
Einfach weggespült.
Komplett weg. Die Gemeinde musste hunderte Lastwagen voller Erde herankarren, nur um die entstandenen Krater am Ufer überhaupt wieder zu stopfen. Und selbst 1990, also historisch gesehen war das ja erst gestern, rissen die Fluten wieder ausgewachsene Bäume mit den Wurzeln aus dem Ufer und donnerten die mit einer unfassbaren kinetischen Energie als Rammböcke gegen die Pfeiler der ganz modernen Brücken.
Wenn wir also diesen ganzen Bericht, diese Chronik der Geschichtsblätter Nummer 5 so Revue passieren lassen, wir sehen hier echt eine Gemeinde, die sich aus geografischem Platzmangel weigert, dem Wasser den Raum zu überlassen, den es eigentlich fordert. Wie nutzt die Feuchtigkeit? Sie baut sich eine bizarre Wirtschaft aufgebrochenen Wagenachsen auf und sie baut ihre Brücken nach jeder Zerstörung stoisch wieder auf. Manchmal eben sogar mit gebrauchten Teilen aus dem Nachbardorf. Was ist denn so die ultimative Lektion, die uns dieses Dokument hinterlässt?
Ich glaube, es ist ein Lehrstück darüber, dass wir die Landschaft, in der wir leben, nie wirklich beherrschen, sondern uns immer nur auf Zeit mit ihr arrangieren können.
Schön gesagt.
Was mich an den Quellen am meisten fasziniert, ist am Ende eigentlich gar nicht die Geschichte der Bauwerke, sondern die des Bodens selbst. Die Rems hat ihre Signatur so tief in das Gestein und in die DNA des Tals geschnitten, dass wir ihren alten Verlauf heute immer noch lesen können, wenn wir nur genau hinschauen.
In den alten Straßennamen, richtig.
Nicht nur in Namen wie Unterwässerung oder Rohrdeich da im Süden von Plüderhausen. Die Natur hat ein richtiges physisches Gedächtnis. In den Geschichtsblättern wird von Gärten am Studenweg oder in der Rechbergstraße berichtet. Diese Häuser stehen exakt dort, wo früher mal die alte Remsböschung verlief.
Ah, okay.
Die Eigentümer haben natürlich versucht, diese alten Senken auszugleichen. Die haben zum Teil fast 1,5 Meter massive Erde und Schotter aufgeschüttet, das Ganze maschinell verdichtet, um eben einen schönen, ebenen Garten zu bekommen.
Klar, für den perfekten Rasen.
Genau. Sie haben teilweise sogar Chemikalien eingesetzt und tief gegraben, um das alte, da im Boden schlummernde Schilfrohr auszurotten.
Aber 1,5 Meter verdichtete Erde, da dürfte eigentlich überhaupt nichts mehr durchwachsen. Das ist doch wie so ein dicker Bunkerdeckel aus Dreck.
Genau das dachten die Dezember auch. Aber die Biologie des Flusses, die lässt sich von ein bisschen Aufschüttung echt nicht beeindrucken.
Echt nicht?
Nee. Das Schilfrohr hat ein gigantisches unterirdisches Wurzelnetzwerk, sogenannte Rhizome. Und die ziehen Feuchtigkeit aus unglaublichen Tiefen. Jeden einzelnen Sommer passiert in diesen Gärten nämlich exakt dasselbe. Völlig unbeirrt durchbricht das Schilf der alten Rems diese 1,5 Meter künstliche Verdichtung. Es treibt seine harten, grünen Spitzen einfach direkt durch den teuren, perfekt gepflegten Rollrasen der Eigentümer nach oben ans Licht. Das Wasser und die Pflanzen, die zu ihm gehören, die holen sich ihren angestammten Raum gnadenlos zurück. Die Natur vergisst eben niemals, wo sie einst geflossen ist.
Das ist so ein unfassbares Bild. Du sitzt da an einem Sonntag gemütlich auf deiner Terrasse, trinkst deinen Espresso, blickst auf deinen mühsam gemähten High-End-Rasen und plötzlich schiebt sich dieser uralte Wasserhalm aus der Tiefe durch das Grün, nur um dir stumm mitzuteilen: Hey, du bist hier nur zu Besuch. Ich war zuerst da.
Ganz genau so ist es.
Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken für dich, der uns gerade zuhört. Wir neigen ja heute so extrem dazu zu glauben, wir hätten unsere Umgebung völlig im Griff. Wir zwängen Flüsse in Korsetts aus Beton, wir überwachen Regengebiete mit Satelliten und lassen uns dann von Apps auf dem Smartphone vor Hochwasser warnen. Wir fühlen uns in unseren Häusern oft total unantastbar und völlig entkoppelt von der Geologie. Aber wenn selbst ein winziger umgeleiteter Bach noch Jahrhunderte später völlig unbeeindruckt von Tonnen von Bauschutt sein spitzes Schilf durch einen modernen Vorstadtgarten treibt.
Tja.
Welche uralten, unsichtbaren Urgewalten der Natur schlummern vielleicht in genau diesem Moment völlig unerkannt direkt unter deinem eigenen Fundament, tief im Boden, auf dem dein Haus steht, nur darauf warten, sich ihren alten Raum irgendwann einfach wieder zurückzuwohlen.
Eine sehr unbequeme Perspektive, aber sie regt definitiv zum Nachdenken an.
Absolut. Darauf werde ich heute Abend beim Gießen meines Rasens definitiv achten. Danke fürs Zuhören bei dieser tiefen Analyse der Plüderhäuser Geschichtsblätter. Wir hören uns beim nächsten Mal.